Offensichtlich etwas anderes als etwas Gratis. Wer ist dieser Mann hinter? Das ist eine Frage, die mit dem Verstand, dem Intellekt zu beantworten ist. Ja, das würde nicht viel bringen. Aber du kannst wahrnehmen, wie du dich als Wahrnehmender oder als Beobachter erfährst. Jetzt kannst du von dieser Wahrnehmung wieder zurücktreten und den Körper spüren. Und zweimal ausatmen mit so einem anstrengungslosen Seufzer. Wenn du jetzt wieder mehr in deinem Körper bist, kannst du deutlicher wahrnehmen, was du jetzt fühlst. Keine Körperempfindung, sondern eine Stimmung oder ein Gefühl. Und vielleicht, weil die meisten Menschen haben verlernt, kontinuierlich sich bewusst zu sein, was sie gerade fühlen. Man kann es aber wahrnehmen, ob da Ruhe ist oder Unruhe oder Leere und daran bleiben. Damit bleiben und entdecken, was für eine Stimme, was für eine Färbung diese Ruhe oder diese Unruhe hat. Denn die Gefühle sind das, was zunächst den Reichtum des Lebens ausmacht. Je mehr du wieder in Kontakt kommst mit den Gefühlen, desto lebendiger wirst du und desto reicher wird dein Leben. Und indem du wahrnimmst, was du fühlst, kannst du dich hineinfallen lassen, hineinsinken lassen. Das Gefühl sich ausbreiten lassen. Und wieder auf dieselbe Weise, dass du nichts damit tust. Keine Gedanken dazu, keine Geschichte, kein Anlass haben wollen, nichts. Ganz fühlen. wenn du in der Lage bist, nichts zu tun. Wenn du in der Lage bist, nichts zu tun, dann bist du in einem Zustand, in dem du alles geschehen lässt. Im Atem geschehen lässt, wie er kommt und geht. Im Bewusstsein geschehen lässt, wie sie kommen und gehen. Gefühle geschehen lässt, wie sie kommen und gehen. Wenn du aufhörst, alles unter Kontrolle zu haben, unter Kontrolle haben zu wollen, dich anzuspannen, dagegen, immer nicht irgendwo hinzuwollen, wenn du es aufhörst, wenn das angehalten ist, wenn du nichts mehr tust, dann gibt es ein vollständiges Loslassen. Und wenn es ein vollständiges Loslassen gibt, dann fällst du innerlich in einem tiefen Abgrund und in einem unendlichen Raum. Das ist das Aufwachen oder der Beginn des Aufwachens. Weil es so einfach ist, dass du nichts zu tun brauchst, dass du in der Lage sein musst, nichts zu tun, weil das sollte einfacher sein als nichts zu tun. Zum Beispiel Topflappen häkeln ist sehr kompliziert. Aber keinen Kopf Topflappen häkeln ist nicht kompliziert. Weil es so einfach ist, scheint es auch schwer zu verstehen zu sein. Vor allem bei dem Nichtstun musst du dir gewahr sein, dass du in diesem Augenblick alle möglichen inneren Anspannungen da sind, die dich da festhalten. Dass du da so sitzt, dass du den Atem anhältst in einer bestimmten Weise, atmet, dass du alles Mögliche festhältst. Und dieses Festhalten ist natürlich ein Tool. Ist das klar? Wenn das klar ist, dass das Festhalten ein Tool ist, und zwar der Atem, der dir jetzt morgen, wenn du wieder entspannt sitzt, oder morgen dich vielleicht interessiert oder skeptisch oder was weiß ich da sitzt, ist der Atem relativ easy. Aber wenn jetzt ein bestimmtes Gefühl hochkäme, könntest du den Atem dann auch noch so fließen lassen? Von allein? Oder gibt es dann automatisches Atem anhalten, Atem festhalten, deine Angst, dass der Schmerz da hochkommt oder das Weinen, dass man das nicht aushält oder die Angst, dass man sie nicht aushalten würde. Das alles ist ein Tun. Ja, oft in der Szene gibt es ja diesen, das Wort davon, du kannst nichts tun, um aufzuwachen. In einer intellektuellen befriedigenden Weise heißt dieser Satz, da ist niemand, der was tun kann. Das stimmt. Da ist niemand, der was tun kann. Weil gar kein Ich da ist. Das sind Gedanken, das sind Gefühle, das sind Körperempfindungen, das sind bestimmte Bilder, das sind Erwartungen, aber das ist kein Ich. Wenn es ein Ich gäbe, gäbe es auch kein Aufwachen. Weil wenn es ein Ich gäbe, dann würde es nicht verschwinden. Nur weil es nur aus Gedanken besteht, weil man sich nur das ganze Geschehen an Gefühlen, Gedanken, Erinnerungen, Bildern, inneren Verhaltenstendenzen, Verhaltensmustern, weil man sich das nicht anders erklären kann, glaubt man, dass da ein Ich ist, das das alles regelt. wie man früher geglaubt hat. Wenn man sah, dass das Meer manchmal aufgewühlt ist, ein großer Sturm kommt und dann wieder ist es ruhig. Und manchmal kommt ein Sturm zu Schatten, wenn man einen Krieg führt. Und manchmal würde man ihn nicht haben wollen, wenn die Situation anders ist. Und weil es immer so verschieden ist und man sich das nicht erklären kann, dass das von alleine geschieht, hat man gedacht, dass Poseidon das macht. Dann wusste man, man konnte den opfern. Wenn man lange genug geopfert hat, hat die See sich auch beruhigt und man konnte lossegeln. Und weil dadurch, dass man ihn geopfert hat, er es dann auch ruhiger hat werden lassen, war das natürlich wiederum der Beweis dafür, dass er es gemacht hat. Sonst hätte er es ja nicht aufhören können. Und ganz so, wie man da ankommt, da ist der Poseidon, der das macht. Und zwar wahrscheinlich, weil er wieder ärgerlich ist oder vielleicht eifersüchtig auf Zeus, weil er wieder mit jemandem das betrieben hat. So war es in dem Götterhimmel damals. Oder weil die Menschen sie als Gott hatten. Das ist gar nicht immer ganz klar. Darum macht er das und darum kann er auch gefühlsmäßig beeinflusst werden. Ganz so, wie man das bei uns auch war, bei sich selber. Aber genauso wie dieser Poseidon nur ein Produkt von Fantasie war, genauso ist das Ich ein Produkt von Fantasie. Die Wellen geschehen ja. Der Sturm geschieht ja. Aber der geschieht aufgrund von einer unendlichen Vielzahl von Faktoren, die bestimmte Luftmassen hin und her schieben, thermische Verhältnisse, die Tiefdruckgebiete, Hochdruckgebiete entstehen lassen und Sturm entstehen lassen. Eine unendliche Vielzahl von Faktoren. Und im menschlichen Wesen gibt es noch 100 oder 1000 mal mehr von Faktoren, die diese Handlungen und diese Gedanken, die da auftauchen, bestimmen. Abgesehen von der Tatsache, dass sowieso 98% unterbewusst ist, hast du sowieso gar keinen Einfluss auf die Gedanken, die da stattfinden. Du weißt noch nicht mal, dass sie da sind. Also, da ist kein Ich, das etwas tun kann, aber nicht, dass nichts getan werden kann. Getan werden kann, dass das ganze Festhalten, alles, was dem Nichtstun im Wege steht, dass das angehalten und beendet wird. Das ist nicht nur ein natürlicher Zustand, der dann auftritt. Weil zum natürlichen Zustand gehört der Überlebenstrieb, der Selbsterhaltungstrieb. Gehört das innere Bestreben, dass du das Schmerzhafte und Unangenehme dem versuchst auszuweichen. Das hat uns viele Millionen Jahre durch die Evolution gerettet, durch die Eiszeiten und alles Mögliche. Der Sicherheits- und Überlebenstrieb war immer wichtiger als alles andere. Wenn du dich also nach innen versenkst und der Körper fast aufhört zu atmen und du nichts tust und alles geschehen lässt, dann kommt eine Angst hoch. Du könntest in diesem Abgrund, in dieser Bodenlosigkeit dich auflösen und vernichtet werden. Der Körper könnte aufhören zu atmen, du könntest ersticken. Und dann kannst du sagen, okay, wenn es so sein soll, dass ich jetzt sterbe, dann ist es so. Also diese Bereitschaft zu sterben und trotzdem nichts zu tun, die ist mehr als nur der natürliche Zustand. Und so sehr muss man in der Lage sein, nichts zu tun. Und sich gleichzeitig dem vollständig aussetzen, was da auftaucht und hochkommt, dann bleibt man da. Und um in die Lage zu kommen, nichts zu tun, dafür kann tatsächlich viel getan werden. Man kann den Körper lösen, man kann den Atem lösen, man kann die Geschichten aus der Vergangenheit beenden, die einen emotional festhalten, weil man dann was wieder gut zu machen meint, nötig zu haben oder was einzufordern oder was anzuklagen oder was weiß ich. Das sind Dinge, die einen emotional festhalten, wo man am Tun ist. Das kann man beenden. Man kann viele Verhaltensmuster, die einen von den Gefühlen ablenken, wie man wegläuft, kann man beenden. Man kann sehr viel tun, um in die Lage zu kommen, wirklich loszulassen und wirklich geschehen zu lassen. Und dann kann Aufwachen tatsächlich stattfinden. Dann findet es statt.
Ja, ich finde die Frage sehr gut. Was ich am Ende gesagt habe, dass man dort viel tun kann, das hat mich jetzt ehrlich gesagt überrascht. Weil vorher habe ich mir gedacht, wie geht das? Was soll ich jetzt machen oder so? Aber dann habe ich gesagt, als wir gesagt haben, okay, der Grün, das fehlt jetzt so. Aber ich denke mir auch, dass man sehr viel tun kann, auf jeden Fall. Weil ich habe auch jetzt ein Problem, dass ich halt hier bei dem Indianer war und der wollte halt 100 Euro haben. Manchmal, weil ich halt Blockaden habe. Und
das wäre immer noch ein gutes Geschäft gewesen.
Also, ich bin natürlich nicht blöd, aber so gut natürlich auch nicht blöd.
Ja, sonst sieht man nicht ganz weg.
Nee, ich glaube nicht. Ne? Wie gesagt, und dann muss ich auch die ganze Zeit dran denken.
Ja. Weißt du, woran der Mann liegt? Der Mann liegt daran, dass die Ursache der inneren Blockaden liegt in Gedanken. Die Gedanken, im ganz grundlegenden Gedanken, die wir Grundüberzeugung lernen können. Zum Beispiel der Gedanke, ich muss aufpassen, dass Gefühle nicht zu stark werden, weil ich dann die Kontrolle verliere. Und wenn ich die Kontrolle verliere, dann gerate ich so aus. Und manchmal sind da erst dann Bild hinter, wie damals Tante Hedwig, die anschließend in die Anstalt gekommen ist. Das ist jetzt mal ein Beispiel. Das ist jetzt mal ein Beispiel, wo so eine Angst, die Kontrolle zu verlieren, in der eigenen Biografie so ein Erlebnis hatte, dass diese Grundüberzeugung verstärkt hat. Auch ohne die Erlebnisse, auch ohne solche Erlebnisse, ist da so eine Angst, die Kontrolle zu verlieren, weil man dann außer sich geraten würde und irgendwas ganz Fürchterliches passieren würde. Und diese Grundüberzeugung macht Blockierung, weil man dadurch in einer Abstellung ist, manchmal ein bisschen nachlassen kann, weil man sofort wieder in der Abstellung ist, andere Grundüberzeugungen, auch eine Grundüberzeugung, ich will oder ich muss stärker sein als alle anderen, weil ich sonst wieder in dieser unerträglichen Weise verletzt würde. Oder ich darf keinen Fehler machen, weil man mich sonst kritisiert und das wäre so schlimm, dass ich vor Scham in den Boden versinken möchte. Solche Grundüberzeugungen, die machen die Blockierung. Es ist völlig Unsinn zu glauben, dass man diese körperlichen Blockierungen durch energetische Arbeit lösen könnte. Die können nur gelöst werden für einen halben Tag, aber natürlich nicht auf Dauer, solange diese Grundüberzeugungen nicht weg sind. Also muss man mit dem Körper arbeiten, das ist gut, weil man auch in der Körperarbeit solche Grundüberzeugungen wie ich muss unbedingt alles kontrollieren, aufweichen kann. Man merkt plötzlich, oh, ich kann doch den Atem loslassen. Ich kann den Körper doch alleine atmen lassen. Ich brauche ihn vielleicht doch nicht die ganze Zeit unter Kontrolle zu haben. Also, das jedenfalls ist der wichtigste Ansatzpunkt für das Lösen von Blockaden. Und davon hängt ab, ob die Blockaden nicht nur ein halbes Jahr oder ein Vierteljahr oder drei Tage gelöst sind, sondern erwarten. Erzähl das den Indianern, sag ich mal, du würdest es dir nur erzählen, wenn du 100 Euro kriegst.
Das ist eigentlich die Forderung, es hätte rückgängig
gegenüber der Vater meint, ist doch ein Tun. Ein inneres Tun. Ist einem nicht immer bewusst, aber manchmal kommt es wieder hoch. Manchmal kommt es indirekt hoch, wenn man gegen jemanden wütend ist, auf den man irgendwelche Vater- oder Muttergefühle projiziert. Wenn ich jetzt sage, okay, ich beende dieses Tun, dann sage ich, gut, es durfte so sein, wie es war, dann setze ich mich damit auseinander, dann frage ich mich, wer bin ich überhaupt, dass ich hier Ansprüche zu stellen hätte, dann frage ich mich, wer bin ich überhaupt, dass ich wüsste, was für mich auf lange Sicht am besten gewesen wäre. Dann frage ich mich, wer bin ich überhaupt, dass ich postuliere, dass ich an der Stelle der Eltern es besser gemacht hätte als die? Wer will das? Wer will sagen, dass er das behaupten oder wissen kann? Und wenn ich mich mit all dem auseinandersetze, dann kommt diese Vergangenheit zur Ruhe. Dann entdecke ich, dass auch die Eltern kein Ich hatten, die irgendwas anders hätten machen können, als sie getan haben. Das hat nichts damit zu tun, wie gut oder wie schlimm das war. So, auf jeden Fall, wenn ich durch diese innere Arbeit dahin komme, mich davon zu lösen und damit auszusöhnen und damit Frieden zu finden, dann ist das das Aufhören des Tuns. Das Aufhören des Anklagens, des anders haben wollen, ist das Aufhören des Anspruchs. Ist das klar, dass das ein Aufhören von Tun ist? Und das sind natürlich Dinge, die das auch machen, wahrscheinlicher machen. Weil dann bin ich immer entspannter, dann kann ich immer leichter loslassen und dadurch kann ich natürlich leichter in diesen endlichen Raum fallen. Das ist doch klar.
Das ist das Schlusses. Du lässt die Gedanken hin.
Man findet die Lücke zwischen den Gedanken. Auf jeden Fall hat es funktioniert. Und dann gibt es das Wissen, hat es funktioniert. Ja, hab ich schon. Und dann ist es zurück in die Stille gegangen.
Und dann?
Dann hat es Zeit mal angehalten und dann hat es aber, bin ich so richtig in den Alltag wieder zurück.
Dann ist es so richtig in den Alltag zurück. Und da ist der Alltag so verpackt, dass das Ganze da ist, wie früher war.
Genau, das ist schon.
Machen wir dazu. Atmen wir mal aus und aus. Was kannst du jetzt fragen?
Ich, den Raum.
Gut. Das ist auch so eine Antwort. Was fühlst du jetzt im Raum? Zum Beispiel, dass man weiß, dass die Richtung nach unten geht. Und nicht nach oben irgendwo hin, sondern nur nach unten. Was du tun kannst, wenn du die Stille anhält, sind drei Punkte. Eins, dich auf den Weg machen und dich allen Gefühlen zuwenden, die auftauchen. Also mit der Frage, was fühle und erfahre ich jetzt, in der jeden Tag und womöglich jeden Morgen oder jeden Abend zu einem bestimmten Zeitpunkt oder in der Mittagspause, während der Arbeit, immer versuchen, mit der Frage, was fühle und erfahre ich jetzt, dem Gefühl Raum geben und sich in das Gefühl hineinarbeiten. Wenn nämlich Gefühle nicht gefühlt wurden, das fängt an bei uns mit der Zeitung und dann, wie man liest und Empörung und was weiß ich, Fassungslosigkeit, wenn das alles so abgelagert ist, dann ist man in immer größerer Angespanntheit, weil man braucht immer eine gewisse Anspannung, um diese Gefühle zu lagern und unten zu halten. Und diese Anspannung, die dann da ist, die macht einen Druck auf das Gehirn, auf das mentale System und dadurch fangen dann die ganzen Gedanken an. Um es gar nicht so weit kommen zu lassen, ist es nötig, in Kontakt zu sein mit dem Gefühl und immer wieder dem Gefühl aufzutreten, zu Ende fühlen zu lassen und wieder in die Stille zu leben. Das Zweite ist, was nämlich den Alltag betrifft. Der Alltag selber kann einen nicht stören. Kann auch keinen Lärm machen. Das Einzige, was Lärm macht, ist, wenn innerliche Wünsche wieder wach werden. Wünsche sind was Gleiches wie Ängste. Ich habe Angst davor, krank zu werden. Das ist der Wunsch, damit ich unbedingt meine Gesundheit erhalte. Wenn man darin anhaftet und darin sich verstrickt, ohne es zu merken, mit solchen Wünschen, dann geschieht wieder das Gleiche, dass ein Druck auf das mentale System anfängt und dann fangen Gedankenwolken an. Und das sind erst Wolken und irgendwann sind das eine Wolkendecke und dann sagt man, ich war mal aufgewacht und dann ist es wieder verschwunden. Also, wenn morgens die Mutter anruft und sagt, du kommst doch nächsten Sonntag zum Kaffee. Und man sagt, ja, ich komme. Und dann hat man aber nicht mitgekriegt, dass man eigentlich am Sonntag was anderes wollte. Und man hat zu schnell zugesagt, aber man hat es nicht richtig. Auch das verdrängt. Ja, dann gibt es einen inneren Druck und man denkt über irgendwas dann wieder nach. Dann muss man innehalten und sagen, Mensch, was ist heute los gewesen? Was ist da aufgetaucht? Und dann fällt einem, wenn man hat, dieses Telefongespräch vom Morgen ein. Und dann sagt man, ja, eigentlich hätte ich absagen wollen, aber in dem Moment und so. Wenn einem das jetzt bewusst geworden ist, dann kann man sich bewusst dazu verhalten. Dann kann man sagen, gut, die gute Mama, jetzt habe ich dir zugesagt, jetzt stehe ich auf das und verschiebe mein anderes Umgehen. Und sofort ist man wieder still. Also man muss nicht immer, es muss dann nicht nach der eigenen Nase gehen. Es kommt nur darauf an, dass man sich die Wünsche, die da unterbewusst eingepackt haben, und dann die Gedankenmaschine, die an, mit ganz anderen Gedanken ist man wegen des Wunsches beschäftigt. Es kommt nur darauf an, dass man sich da klar dazu stellt. Oder man entscheidet sich zu sagen, wenn meine Mama ist so, Mama, ich komme gerne in 4 Wochen, Sonntag bin ich in der Nähe und so, dann bin ich gern. Aber jetzt, ich habe so schnell und so gesagt, weißt du, ich habe eine Verabredung mit Santippe oder so, die will ich nicht mehr lassen. Ja, nee, dass man sich verhält. Und dazu muss es einem bewusst werden. Und das sind so viele Wünsche, die da auftauchen, in diesem Alltag nämlich. Man möchte da was tun, man möchte von dem was bekommen, man möchte. Und diese Wünsche wahr werden, das ist, was an dem Alltag lernt, das euch der Alltag an sich nicht. Und deswegen sind diese beiden Fragen, was fühle und erfahre ich jetzt und was will ich? Was für ein Wunsch ist aufgetaucht oder welche Angst? Diese beiden Fragen sind der Kompass, der dich
immer wieder zur Stille hinführt. Und wenn du dem folgst, dann vertieft sich diese Stille und vertieft sich das aufgewachte Sein, weil jedes Mal, indem du dich diesem Wunsch der Aufgewachte stellst, schleift sich bei dir innerlich sozusagen Dinge ab, klären sich Dinge, werden sanfter, werden weicher, werden gelöster. Jedes Mal machst du in dieser Auseinandersetzung mit diesem Wunsch, klärst du deine inneren Prioritäten. Jedes Mal, wenn du ein Gefühl zulässt, statt es wegzugraben, löst du dich innerlich und dann kann das Aufwachen sich vertiefen und stabilisieren und bleiben. Und das ist die Bewusstseinsübung, die Tote ist gut dafür. Ich habe eine Übung, etliche Übungen habe ich gesammelt oder gelernt von den Lehrern. Und das sind alles Übungen des Geschehenlassens, mit denen man das Geschehenlassen üben kann. Die Bewegungsübung, die kommt ja aus dem Daoismus gelernt, die ist so, dass man im Stehen den Körper sich bewegen lässt, wie er sich ganz von alleine bewegt. Viele verstehen die Übung nicht, weil die haben doch ähnliche Übungen in anderen Kursen gemacht. Und das halten sie wie eine Blume. Also das will jetzt der Körper. Aber es ist nicht, dass der Körper das will, sondern das denken sie, dass der Körper, dass es gut wäre für den Körper. Oder für sich. Das können sie nicht so genau unterscheiden. Weil wenn man den Körper machen lässt, dann sind es vielleicht Zuckungen, dann sind das wirklich komische und merkwürdige Bewegungen. Also solche Übungen kann man machen und mit dem Gefühl kann man die Po-Übung machen, dass man den Po zulässt ganz von alleine. Und zwar geschehen lassen der Po, nicht über die namische Meditation von Osho, wo man nach draußen zu bringen versucht, sondern so, dass man mit dem Po tiefer in das Gefühl hineinkommt, innerlich da drin bleibt und in diesem ganzen inneren auf Ruhe und dem, was da hochkommt, von alleine immer mehr löst.
Welche Rolle spielt eigentlich die Präsenz eines aufgewachten Lehrers, wie Sie, in all diesen Prozessen, die Sie gerade beschrieben haben, des Reflektierens, der Körperarbeit und so weiter? Also ich sehe einen fehlenden Film, natürlich. Das kriege ich bei Ihnen nicht
wissen. Und der Unterschied ist der, wenn ich ihm sage, lass dich fallen, dann geschieht das. Wenn Herr Müller ihm das sagen würde, dann würde das nicht geschehen.
Genau, das meine ich.
Ja, und was sollen wir damit tun? Natürlich ist das ausschlaggebend. Natürlich sind diese Techniken verraten. Natürlich ist es wichtig, zum Lehrer zu kommen, damit die Übungen in dem Kontext erfahren werden, zusammen mit der Energie. Selbstverständlich. Man kann nicht eine Gebrauchsanweisung hergeben und dann machen wir Menschen Übungen und dann warten sie auf. Nicht ausgeschlossen, aber ist auch nicht sehr wahrscheinlich. Natürlich ist die Energie das eine und die Energie das andere. Aber diese Übungen sind in der Lage und meine Aufgabe sehe ich darin, Einsichten so zu vermitteln, dass man mit sich selber innerlich so weit geht, dass es immer mehr zu dem Loslassen, zu dem Fallenlassen, zu dem Fühlen kommt. Das heißt, dass man in sich den inneren Lehrer entwickelt. Und natürlich geschieht das dann im Kontext der Arbeit, im Kontext der Energie, die da ist. Es muss aber beides zusammenkommen. Die Energie alleine funktioniert nicht und reicht nicht. Das ist zu wenig, dann ist es nur zu zufällig, dann ist es zu selten, dass Aufwachen geschieht, wenn man nur auf die Energie Muktananda in den 70er Jahren, das der 20er Jahre alt ist, und als Krishnamurti hat 40, 50 Jahre gelehrt und war eigentlich immer verbitterter, dass Menschen darüber diskutierten, weil er nicht aufwachten. Also das gehört beides zusammen.
Also ich war jetzt in einem Jahr mit einem aufgeraten Meisterstern, der hat seinen Körper verlassen voriges Jahr. Und wir sehen jetzt, empfehlen lassen, gar nicht mehr so ein Mindset zu gehen, also ein Aufwachenwerbung, sondern tatsächlich Körperarbeit, dann bestimmt Arbeit, die Sie vorschlagen, mit der inneren Arbeit zu beginnen. Oder wenn beide zusammen, ja, irgendwie in dem Moment nicht anmachen.
Meinst du, ich könnte die Arbeit machen, wenn ich nicht aufgewacht wäre? Natürlich kannst du beides zusammen machen. Wieso meinst du, dass du beides zusammen machen könntest?
Ich denke vielleicht, auch gerade jetzt hier auf dem Festival, dass das große Wissen beim Meister. Das war,
du brauchst nicht was du willst. Du kannst herkommen, kannst du zu mir herkommen, dann kannst du da sitzen und arbeiten.
Das ist eine gute Idee.
Wir gehen auch von meinem Lehrer, das war Pundashi. Pundashi war deswegen bekannt, begnadet, weil bei ihm so viele Menschen aufwachten, die das vorher nirgendwo bekannt gewesen waren. Es sind auch Leute, die bei Osho lange gewesen sind, dann sind sie gegangen und da plötzlich haben sie etwas von aufgewachten sein erfahren oder das Aufwachen. Und der hat das von den beiden Punkten gesagt. Der Lehrer muss Energie vermitteln und er muss Einsichten vermitteln. Aber das Einsicht vermitteln ist wichtiger. Er sagte, wenn das Energie vermitteln das Wichtigste wäre, ich würde mir vorkommen wie ein Drogenhändler, weil nach 4 Wochen alle wieder zurückkommen müssten, weil sie dann wieder von der Energie tanken müssten. Aber was ich will, ist Einsichten vermitteln. Das sind keine Einsichten intellektueller Art, wie man ein Buch lesen kann, sondern Einsichten durch bestimmte innere Erfahrungen, die man aufgrund innerer Entdeckungen machen kann. Zum Beispiel, wenn man ein Gefühl fühlt und dann das Fallen entdeckt, wie man das tut, das Liegen, dann kann man, wenn ich das tue, dann löst sich das Gefühl und es löst sich nicht einfach in Richtung eines Entspanntseins nur, sondern es löst sich offensichtlich in einer Richtung, dass ich eine deutliche Erfahrung mache, an einem tieferen inneren Punkt zu sein, an dem ich mehr Stille wahrnehme und an dem eine andere Erfahrung aufbaut. So, wenn man das mal gemacht hat, diese Erfahrung, dann hat man in Bezug auf das Verhalten im Gefühl eine Einsicht, die man vorher theoretisch erklärt bekam, die man dann den Anleitungen folgte, wo man dann bestimmte Erfahrungen hat, so wie man beschrieben lernt. Man kriegt Anweisungen der Bewegung, auf dem Rasen übt man die Bewegung auf dem Rasen, dann kommt man ins Wasser. Wenn man dann schwimmen kann, dann hat man die Einsicht. Die Bewegung führt dazu, dass ich, das sind Einsichten, wirkliche Einsichten, erfahrungsbezogene Einsichten. Und Buddha hat gesagt, diese Einsichten sind wichtiger, die sind dauerhaft. In der Klimaübertragung ist der weniger wichtige Punkt.
Ja, das ist gut zu wissen.
Ich habe die Frage zu Liebe und Sexualität. Ist praktisch die Sexualität das höchste Aufwachen, wenn man dieses loslassen kann?
Nein, dass du zu dem findest, was psychologisch. Flow-Erfahrung ist, dass du dich von dem Tun so erfassen lässt, dass du ganz in dieses Tun aufgehst und man sagt so selbstlos, nicht selbstlos im Sinne von altruistisch, sondern eigentlich egolos tust. Aber dieses Flow-Erfahrung ist keine Aufwachen. Aufwachen ist nichts tun, das Geschehen lassen im Nichts tun und nicht das Geschehen lassen im Tun. Die Flow-Erfahrung ist auch vorbei, sobald dann das Tun vorbei ist. Wenn du aber innerlich nichts tust, weder Berg steigst noch Fußball spielst noch Musik, dann fällst du in diese Leere, in diese Stille. Und wenn du gar nicht in der Lage bist, nichts zu tun, darfst du nicht hinterher dran tun. Das funktioniert auch nicht. Es gibt diese Idee mit dem Tantra ist auch nicht mehr aktuell. Hat vor etlichen Jahren schon in einem Interview gesagt, dass das ein Missverständnis gewesen wäre. Wir haben wirklich deutlich gesagt, dass das ein Missverständnis gewesen wäre, dass das Tantra und diese, dass die zum Aufwachen führen können oder hätten führen sollen. Und tun sie das nicht. Also, du kannst, es gibt etwas sehr Gutes auf dem Weg der jüngeren Erfahrung. Das ist, dass man wirklich lebendig werden muss. Im normalen Meditieren besteht die Gefahr, dass man unlebendig wird und sich von den Gefühlen entfremdet. Weil man beobachtet, weil man sich auf den Atem konzentriert. Das ist ein Training in Verdrängung von Gefühlen. Man trainiert das Verdrängen von Gefühlen. Im Unterschied dazu ist diese Arbeit beinhaltet, dass man ganz lebendig wird, weil im Lebendigwerden kann man loslassen und dann auch aufwachen. Und insofern stehen alle Dinge des Lebens denen nicht im Wege, weil es nicht davon abhängt, was man tut, sondern wie man es tut. Aber das Aufgehen in einer Tätigkeit, dieses Flow-Erleben, so schön das ist nur ein winzig kleiner Teil der Erfahrungen, die du machen kannst, wenn du dich in die Stille hinein auflöst, statt in die Tätigkeit. Auch ob es Sexualität ist oder irgendwas sonst.
Ja, aber die höhere Sexualität ist doch die Stille des Auflösens.
Was verstehst du unter höherer Sexualität? Habe ich jetzt noch nicht erfasst. Weißt du, sagt Meister Eckhart, wissen wir, dass das Abenteuer da beginnt, wo alle sinnliche Erfahrungen, alle sinnliche Wahrnehmungen hinter dir lässt. Und zwar die sinnliche Wahrnehmung nach außen, als auch nach innen. Also auch alle Sinne und alles. Und dann beginnt die Dunkelheit. Meister Eckhart sagt genau, es ist ein lichtvolles Dunkel oder ein dunkles Licht, um damit zu sagen, dass diese Dunkelheit nicht wirklich was Visuelles ist. Sondern in diese Dunkelheit lässt du dich hineinfahren und da beginnt das Abenteuer. Das sind alle sinnlichen, äußeren und inneren sinnlichen Wahrnehmungen hinter dir und da kann das Aufwachen beginnen und die Bewegung zum Aufwachen beginnen. Mit den sinnlichen Wahrnehmungen und Erfahrungen, die sind gut, schön, lebendig und befriedigend und sonst was, ist aber was anderes. Und du kannst über das Sinnliche tun niemals zum Aufwachen finden, außer du bist in der Lage, während dieses sinnlichen Tuns dich in die Stille fallen zu lassen, das Tun verschwinden zu lassen und in diesen Abgrund zu fallen. Der wiederum hat aber nichts mit dem Tun zu tun.
Ja,
das ist mein. Dann beschäftige dich nicht mit höherer Sexualität, sondern beschäftige dich mit dem, was dich mit dem, was du jetzt fühlst, lass dich hineinfallen und tiefer fallen. Und alles ist in Ordnung. Da brauchst du kein irgendwie geartetes Tun oder irgendwas. Warum solltest du? Es geht darum, diese sinnliche Wahrnehmung zu überschreiten und zu verlassen.
Ja, das ist schon richtig.
wichtig, aber man hat diese, ich habe einen Meister gehabt, sagen wir haben ja diese Prüfung, Kritiksucht, Eifersucht. Und die kann ich ja damit bin ich ja im Umfeld immer auch geprüft, auch wenn ich sie für mich losgelassen habe.
Die Eifersucht hat mit dem Organismus nichts zu tun. Du kannst auch aufgewacht sein und dieser Organismus kann, wenn er eine entsprechende Geschichte hat, und unser Emotionalkörper ist sowieso 4 Millionen Jahre alt, den kriegen wir, den brauchen wir auch nicht, um zu modeln und sonst was. Aufwachen bedeutet auch nichts mehr ändern zu können. Und ob du nach dem Aufwachen eifersüchtig bist oder nicht, das hat mit dem Aufwachen leider gar nichts zu tun. Und ist völlig irrelevant. Das Einzige, was relevant ist, ist, dass du in der Lage bist, jedes Gefühl, das auftaucht, zu fühlen, dem Raum zu geben und nichts zu tun. Wenn Wut aufkommt, die Wut zu fühlen, die Wut innerlich wieder toben zu lassen, ohne was tun zu müssen. Der Schmerz taucht auf, du fühlst den Schmerz, ohne etwas tun zu müssen. Dann taucht Eifersucht auf, du fühlst die Eifersucht, ohne irgendwas tun zu müssen. Das ist das Einzige, was möglich ist. Sonst ist nichts möglich.
Ich glaube, in der Meditation komme ich auch sehr tief. Aber das ist eine, ja, wie eine Spanne, das geht nicht weiter.
Ja.
Und ich frage mich, wie komme ich weiter?
Ja. Hast du, wenn du meditierst und sagst, du kommst tief, hast du dann auch ein Erleben von tiefer Fall?
Ja. Von auch so Freude.
Ja.
Von Frieden.
Ja.
Und auch.
Und was ist an der Schranke? Welcher Schrankenwerfer steht da? Was sagt ihr?
Gib mir nicht eines Schrankenwerfers von mir.
Nee, ich weiß, aber stell dir vor, wer. Stell dir vor, der wäre ein Schrankenwerfer, was sagt der?
Also, ich bin ja der Kontrolle bewusst.
Ja.
Ich bin einfach die Kontrolle bewusst. Dass ich zwar in tiefe Stille komme.
Ja, okay. Aber indem du sagst, ich bin mir bewusst, dass ich die Kontrolle nicht loslasse, wissen wir noch nichts.
Ja.
Weil wir wissen ja nicht, was dich dazu veranlasst, die Kontrolle nicht loszulassen.
Ja.
Also, was würde passieren, wenn du die Kontrolle loslassen würdest?
Ich würde dich nicht fragen.
Du wüsstest, aber was würde Schlimmes geschehen? Welche Katastrophe droht da?
Ich bin mir keiner Katastrophe bewusst.
Nicht bewusst, dann frage ich jetzt, dass du das noch nicht unbewusst im Kopf abhältst, was für eine Katastrophe könnte da passieren.
Ja, ich denke, das ist eine Angst.
Ja, wovor? Welche Katastrophe droht deinem Hintergrund?
Ja, das ist das, was ich einfach nicht begreife. Weil ich weiß, wenn ich loslasse.
Ja, das ist das Wissen. Das bestimmt jetzt dein Handeln nicht. Dein Handeln wird bestimmt von einer Grundüberzeugung. Wenn ich die Kontrolle loslasse, passiert etwas so Schönes, dass ich, egal wie wichtig es mir wäre, sie loszulassen, ich es mir trotzdem nicht erlauben kann. Ja. Und was ist das Schlimme, was da droht?
Das ist das, was ich nicht weiß.
Was könnte es sein?
Ja. Ich weiß es nicht,
weil
es eigentlich mein
Leben ist. Nein, aber es ist dein Leben. Und umso wichtiger ist es zu hören, was für eine Katastrophe droht denn da, um zu verstehen, wieso die Kontrolle festgehalten wird, auch Macken sehen, so stark ist.
Ich könnte vernichtet werden.
Genau. Du könntest vernichtet werden. Was für ein Bild ist da genauer? Wovon könnte die Vernichtung bestehen? Wie könntest du vernichtet werden?
habe ich mir noch nie Gedanken gemacht.
Nein, natürlich nicht. Das ist ja, was war das? Und ist die weitere Verhandlungsform, wo ich kann das nicht mehr schicken?
Dass ich nicht mehr Herr meiner Sinne bin, oder?
Ja, okay, aber was ist daran schlimm, wenn man sich Herr deiner Sinne bis nachts bist du das auch und so? Was ist wohl, wenn du nicht mehr Herr deiner Sinne bist?
Das weiß ich
nicht. Wir haben ein erstaunliches Phänomen. Es ist nämlich nicht nur so, dass die Menschen zu viel denken, sie denken auch zu wenig. Und das gilt für alle. Das ist doch eigentlich merkwürdig. Du musst dich jetzt nicht angegriffen fühlen, weil da könnte jeder das. Das ist etwas, mich noch ganz Kontrolle zu verhindern, was einen Hauptwunsch im Leben blockiert. Und trotzdem wird dann nicht weiter darüber nachgedacht, was es damit eigentlich auf sich hat. Und es ist dir noch nicht mal aufgefallen, dass du dann nicht weiter darüber nachdenkst, dass du nicht weiter erforscht. Also, wir wissen zuerst, es ist eine Angst, vernichtet zu werden. Und du sagst, es könnte sein, dass ich meine Sinne nicht mehr Herr meiner Sinne bin und dann. Was könnte da passieren, wenn du nicht mehr Herr meiner Sinne bist?
Das ist eigentlich philosophisch, das würde ich vielleicht etwas so
sagen. Man sagt ja so umgangssprachlich, dass wenn jemand vom Sinnen ist,
dann kommt dann die Klapse.
Wer kommt in die Klapse? Genau, Vorsitzhaber wenigstens. Und wir merken, die Angst geht in zwei Richtungen. Das eine ist von diesem Fallen, das vernichtet werden durch das Fallen. Das andere ist, vom Sinn zu geraten, außer sich zu geraten und dann in die Klapse zu kommen, weil man nicht mehr. Ne? Gut. So, und wenn wir das jetzt haben, wie gehen wir jetzt damit um? Das Beste ist zu sagen, okay. Ich lasse es doch mal
kommen.
Nein, das hast du dir bisher nicht gesagt, weil du hast noch nie gewusst, worauf du es ankommen lässt. Was? Du denkst schon, dass mir ein Verlichtet sein und hast du gesagt, das war dir schon klar. Okay, das war dir schon klar. Wie geht es dir aber jetzt damit, wenn du sagst, lass mich jetzt fragen, wenn ich da sterben sollte, ist das in Ordnung? Ist das nicht wahr? Und da habt ihr Angst an. Was nimmst du jetzt wahr?
Leeren Raum.
Was noch?
Ja, die Angst.
Ja. Darf die Angst da sein?
Ja.
Dann lass sie hochkommen. Lass ihn ganz da sein. Das Herz schlägt schneller, der Atem wird schneller. Das alles geschehen, ohne dass du es verursachst, ohne dass du die Angst wegschiebst. Die Angst soll dich ganz und gar erfassen. Und du tust auch nichts. Genau, alles geschehen lassen, was von alleine geschieht. Vielleicht den Mund öffnen und tust du es, machst du es im Körper leichter. Gedanke helfen will, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Bei dieser Gedanke, der drückt Hingabe aus.
Überlassen kannst, was geschieht.